Matthäus 13, Verse 3 bis 23. Bitte lass uns beobachten, dass es hier drei kleine Abschnitte sind. Lass uns das im Kopf ein bisschen auseinanderhalten. Vom Vers 3 bis 8 und vom Vers 9 bis 17 und vom 18 bis 23. Die haben so thematisch so ein bisschen abgegrenzt von den anderen. So, jetzt lese ich mal. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viele Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anders aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches 100-fältig, etliches 60-fältig und etliches 30-fältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Zweiter Abschnitt. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit dem Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekennen und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Letzter Abschnitt. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht, und der eine trägt 100-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 30-fältig. Ganz intensiver Text wieder. Jedes Mal, wenn ich predige, sage, dieser Text ist sehr intensiv, ne? Ich denke, die ganze Bibel ist sehr intensiv, weil ich immer mehr Sachen daraus lese. Jedes Mal, wenn ich da lese, dann spricht mir der Heilige Geist, zeigt mir neue Sachen und so. Der erste Abschnitt ist das Gleichnis vom Sämann. Erste Gleichnis. Und ein paar Ideen aus diesem Gleichnis: die Wurzeln. Wurzeln. Dieses Wort Wurzeln ist, was mir an diesem Abschnitt am meisten aufgefallen ist. Es geht dreimal um Wurzeln. Das erste Samen ist überhaupt nicht gekeimt und hatte keine Wurzeln. Aber die anderen drei hatten ihre Wurzeln. Und diese Predigt soll eine missiologische Predigt sein. Und mein Textverarbeitungsprogramm hat so rot unterstrichen das Wort Missiologie. Es hat es nicht erkannt. Missiologie, versteht ihr, was es heißt, ne? studieren über Mission, sich Gedanken machen über Mission. Bis mein 33. Lebensjahr hatte ich mir sehr wenig Gedanken gemacht über Mission. Ich selber. Viele hatten mir schon angesprochen über Mission. In meiner Kindheit war diese Mission, ne, IKD, oder wie heißt die, Christine? Diese Mission mit den Kindern. KEB. Okay, habe ich nur verdreht. Kinder-Evangelisationsdienst. Ne, arbeitet auch in Brasilien. Und durch über Umwege hatten wir auch eine oder mehrere Arbeiten mit Missionarinnen, die Kindern evangelisiert haben und erzählt haben über andere Länder und so. Das heißt, ein bisschen hatte ich gehört in meiner Kindheit über Mission in anderen Ländern, aber später ist das ganz aus meinem Kopf gegangen, und als ich da 33 Jahre alt war, hat Gott plötzlich angefangen zu sprechen. Mission war alles neu. Mission, wieso? Ne? Obwohl mein Großvater, er war Missionar, aber so, was er oder was seine Gemeinde unter Mission verstanden hat, ist ein bisschen anders, als was ich Mission verstehe. Er hat eine Arbeit unter Deutschstämmige, die in Brasilien leben, gemacht. Und das ist nicht, das verstehe ich nicht ganz als Mission. Leute nehmen, die schon gläubig sind, in ein anderes Land und sie versammeln. Da zweifle ich ein bisschen, ob das richtig ist, dass man das Mission nennt. Man könnte das jetzt eine Gemeindearbeit nennen, ne? Gut, Gemeindearbeit. Darum ist wichtig, dass wir auch Gedanken machen, was ist wirklich Mission? Was wir unter Mission verstehen, ist das auch biblisch, entspricht das auch dem biblischen Begriff von Mission? Wurzeln. Die Samen, die auf den schlechten Boden gefallen sind, haben nur kleine Wurzeln gehabt, oder das andere vielleicht ein bisschen größer, unter den Dornen ein bisschen mehr Wurzeln, aber es hat nicht gereicht. Und wir als Missionare, wir als Prediger, sollten uns dann Gedanken machen. Ja, die Leute sollen Wurzeln schlagen, ist doch unser Ziel. Wir sollen predigen, und auch dass die Samen, die im guten Boden gefallen sind, sagt Jesus, die hatte gute Wurzeln, hat Jesus gesagt, gute Wurzeln. Das heißt, Wurzeln sind sehr wichtig für das Glaubensleben. Und dass wir uns Gedanken machen, wenn wir sehen, dass wir denken, die Menschen, die jetzt zum Glauben gekommen sind, sind ihre Wurzeln jetzt tief oder oberflächlich? Ne? Und noch besser, der Bauer, wer aus dem Land kommt, der weiß das, ob ihr es glaubt oder nicht, aber ich habe ein Jahr lang Landwirtschaft studiert, ob ihr es glaubt oder nicht. Ne? Die nächste Schule bei uns war Landwirtschaftsschule, und da bin ich ein Jahr lang gegangen, und nachher habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich. Aber einiges habe ich da gelernt. Ne? Zum Beispiel, dass der Samen, man muss den Samen ein paar Zentimeter unter der Erde tun. Ein paar Zentimeter unter der Erde. Wenn der Samen auf die Erde fällt, dann wächst er schnell, aber ne, der Boden lässt die Wurzeln dann nicht durch, und das gibt nichts. Ne? Ein paar Zentimeter unter der Erde. Und so ist unsere Frage, geht unsere Predigt wirklich in den Herzen der Menschen tief hinein oder nur hier auf der Oberfläche? Ein wichtiger Gedanke. Und dann können wir sagen, Rolf, du redest Unsinn, weil was nützt dir das Blablabla zu sagen, ja, tief im Herzen? Wenn ich dann nicht auch eine Lösung für dieses Problem anbiete. Einer würde sagen, wir können das nicht. Wir können die Menschen nicht zwingen zu beten. Wir können sie nicht zwingen, sich zu bekehren, demütig zu sein. Wir können sie nicht zwingen, Gemeinschaft anzunehmen oder sich heiligen. Aber ich sage, aber es gibt viele Sachen, die wir tun können, dass dieser Samen jetzt tief in ihre Herzen geht und Wurzeln schlägt. Wir können das Wort verkündigen. Das können wir. Wir haben Mund, wir haben Stimme, und das können wir tun, den Leuten sagen, die Informationen weitergeben, dass sie das hören. Verkündigen heißt das, Informationen weitergeben. Wir können auch beten für die Menschen, dass Gott ihre Herzen öffnet, dass der Same tiefer reinfällt, ne? Weil man muss dann die Erde dann aufmachen. Da gibt es so eine kleine Maschine, und die macht dann diesen Loch, und dann fällt der Samen da tief rein. Den Herzen aufmachen können wir durch Gebet. Wir können Gemeinschaft anbieten. Die Gemeinde ist hier und sagt, komm, hier hast du eine Gemeinschaft. Hier beten wir für dich. Hier hast du einen Platz, wo du unterstützt wirst. Das können wir machen, das sollen wir tun. Alles, was wir machen können, das sollen wir auch. So verstehe ich das. Wir können die Menschen ermahnen. Wir können die Menschen beraten und wir können auch ein Vorbild sein für das christliche Leben. Das sind alles Sachen, die wir tun können, die in unseren Möglichkeiten sind. Und darum sollen wir auch diese Gedanken machen. Was ist mit den Leuten, die zum Glauben gekommen sind? Wie ist mit ihren Wurzeln? Gehen die immer tiefer, werden sie immer stärker? Ich mache mir diese Gedanken als Missionar. Ist ein Teil der Missionsarbeit. Missionsarbeit ist sehr breit gestreut. Das heißt, sehr, wie könnte ich das sagen, hat viele Aspekte. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ein Missionar kann hunderte verschiedene Sachen machen. Aber ich denke, das ist in meinem Fall so ein wichtiger Punkt, wo ich mir Gedanken mache, wie geht's um das geistliche Leben der Menschen, die quasi meine Schutzbefohlene sind, die Menschen, die ich beeinflussen kann, die Gott um mich herum gestellt hat. Ich mache mir Gedanken, ich bete, ich ermahne, ich lehre und so weiter. Ein sehr interessanter Teil dieses Textes ist der zweite Abschnitt, weil ich lange Zeit diesen Text nicht verstanden habe und ich, so wie ich mit einigen Leuten mich unterhalten habe, haben auch andere das diesen Text nicht verstanden, weil Jesus hier ganz stark, ganz hart, quasi, wie sagt man das auf Deutsch, quasi die Menschen ein bisschen so verachtet, ne? die nicht glauben wollten. Er hat hier interessante Worte, starke Worte, die man schwer schlucken kann. Die Jünger fragen, warum erzählst du Gleichnisse? Und Jesus sagt, die Erfüllung, die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer. Das heißt, Jesus erklärt, warum er in Gleichnisse spricht. Und wir denken so, ja, Jesus hat in Gleichnissen gesprochen, weil er wollte, dass die Menschen alles leichter verstehen. Aber er benutzt hier eine andere Argumentation. Er sagt das Gegenteil. Ich will, dass die Leute gar nicht verstehen, was ich lehre. Das ist ein schweres Wort, aber ich verstehe es so. Hier wird das Wort Ohr oder Hören und das Wort Verstehen sehr oft benutzt. Hören, Verstehen. Und er sagt, Jesus sagt, dass ihr, ich spreche den Jüngern an und sagt, ihr versteht die Sachen. Ihr hört und versteht das. Und die anderen, die hören und verstehen es nicht. Und das ist eine Kritik, die Jesus an diesen Menschen macht, diese Menge, die um ihn herum war. Er sagt, die Leute, die hören die Predigt, die hören die Predigt und strengen sich nicht an, die Schlussfolgerung zu ziehen und denken, ja, wenn es so ist, wie der Prediger gesagt hat, dann muss ich mein Leben ändern. Verstehst du? Die Menschen haben das nicht angestrengt. Die haben die Predigt gehört und so und alles und sind rausgegangen, haben gesagt, Jesus, tolle Predigt und so weiter. Und Jesus, du hast überhaupt nicht verstanden. Ne? Wenn die Menschen sagen, am Ende, Jesus, tolle Predigt. Ne? Weil Jesus hat gesagt, bekehrt euch, ihr seid alle Sünder, ihr geht in die Hölle. Und ihr, tolle Predigt. Ne? Und ihr habt ihr gar nicht verstanden, ihr habt gar nicht nachgedacht, was das alles bedeutet. Ne? Und Jesus war vielleicht so ein bisschen sauer auf diese Leute und darum sagt er das. Ne? Die wollen das nicht verstehen. Die strengen sich nicht an, um das zu verstehen. Und ich nenne mal diese Leute Humanisten. Ein Wort, das ich ja öfter benutze, Humanismus. Weil Humanismus bedeutet, den Mensch im Zentrum zu stellen. Der Mensch als Zentrum. Und warum wollten die Menschen nicht verstehen, was Jesus gepredigt hat? Sie wollten nur der Heilungsabschnitt des Gottesdienstes wartet. Versteht ihr? In der Bibel steht nicht, dass Jesus so einen Gottesdienst gemacht hat mit Lobpreis am Anfang, an der Mitte der Predigt und am Ende beten für die Kranken. Aber vielleicht war es so. Und, ne? Weil Jesus hat doch gelehrt und so. Und dann haben die Leute gewartet und gesagt, wann kommt der Teil, wo die Kranken geheilt werden? Predigt interessiert mich nicht. Ne? Das war so bei Jesus. Die Leute sind gekommen, 5000 und so. Ne? Die wollten geheilt werden. Die wollten gesegnet werden. Aber was Jesus gepredigt hat, was er gesagt hat, haben die gar nicht nachgedacht. Haben die nicht umgewandelt in der Tat. Und dann, die nenne ich Humanisten. Und leider sind auch, habe ich viele Gemeinden besucht, wo ich das gespürt habe. Dass es so viel, viel geredet wird. Ja, Gott segne dich, Gott heile dich, Gott hilft dir, Gott gibt dir, wenn du was brauchst, bete und Gott wird es dir geben und so weiter. Alles so ganz schön, aber im Grunde heißt das, du bist das Zentrum. Was du willst, deine Pläne, soll dir Gott geben. Aber das ist genau das Gegenteil vom Evangelium. Das Evangelium sagt, lese hier Markus 8, 34, so ein starkes Wort von Jesus. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus stellt Forderungen, wer mein Jünger sein will. Er sagt nicht, willst du mein Jünger sein? Okay, dann komm zu meiner Kirche, ich bete jeden Sonntag für dich und so, alles klar, ne? Nein, er sagt, zahl einen Preis. Und diese Menge, die war nicht bereit, einen Preis zu zahlen. Zum Gegenteil, die wollten etwas von Jesus. Natürlich wollen wir auch etwas von Jesus, die Worte des ewigen Lebens wollen wir von Jesus. Aber Jesus sagt, wenn du das willst, musst du zuerst dich richtig einstellen. Den Humanismus ablegen. Gott ist nicht da, um dich zu helfen. Das ist dieser schlimme Satz, habe ich vor ein paar Tagen noch gehört. Ja, ich glaube nicht an Gott, weil ich ihn momentan nicht brauche oder so. Dann muss ich denken, ja, die Leute denken, man glaubt an Gott, weil man von ihm was braucht. Das ist völlig absurd. Man glaubt nicht an Gott, weil er uns dies und jenes gibt, sondern weil er der Schöpfer des Universums ist, der König der Könige, und er hat Machtansprüche über uns. Und wir sollen das erkennen, dass er der Herr ist über unser Leben und ihn würdigen. Und diese Menschen nennt Jesus Menschen, die ein hartes Herz hatten, hartherzige Menschen. Im dritten Abschnitt, wo Jesus das erklärt, was bedeutet dieses Gleichnis, möchte ich jetzt, dass wir unsere gedankliche Position ändern. Weil normalerweise, wenn man so eine Predigt hört, dann hört man sie als Mitglied einer Gemeinde. Okay, Mitglied einer Gemeinde, ich setze mich auf den Stuhl und höre, was der Pastor oder der Missionar mir erzählt. Aber lass uns mal den Spieß umdrehen, die Stühle mal tauschen und lass uns mal so denken, dass jeder von uns ein Missionar ist und dass diese Predigt nicht eine Predigt von Jesus gerichtet ist als auf Gemeindemitglieder, sondern auf Missionare. Was sagt uns Jesus als Missionare? Weil ich sage mal so, ich glaube, dass jeder von uns hier ein Missionar ist. Zumindest so, ne? Sag mal so. Da ist ein Missionsseminar ist. Wir interessieren uns für Mission und wir interessieren uns, wie Missionare so denken oder was es bedeutet, ein Missionar zu sein. Dann habe ich diesen Text mit diesem Hintergedanken genommen. Was sagt mir diesen Text als Missionar? Lehrt mir diesen Text, Mission zu machen? Und da hatte ich so diese Wow-Erfahrung öfter, als ich das studiert habe. Weil der Seemann, der sät. Und wer so ein Stadtmensch ist, versteht ihr, was ich meine? Da gibt es Leute, die auf dem Land aufgewachsen sind und andere, die in der Stadt aufgewachsen sind und wenig Ahnung haben, so wie es auf dem Land aussieht. Der Stadtmensch, wenn er diesen Text liest, dann denkt er, der Seemann, der hat Saatgutparty gemacht. Der nimmt sein Saatgut und wirft das da auf der Straße und wirft das auf den schlechten Boden und wirft das auf den guten Boden und so, wow. Aber wer vom Land kommt und schon Erfahrung gehabt hat mit Säen, so von Weizen oder irgendwas, er weiß, dass ein Bauer gut aufpasst, wo er seinen Samen wirft, weil Samen kostet. Heutzutage kostet es viel Geld. Früher hat es gekostet, aber heute kostet es ganz viel Geld, weil die Firmen, die das Saatgut verkaufen, die verlangen sehr viel Geld, weil es auch viel Ertrag bringt. Mehr Ertrag bringt, dann hat es auch einen Sinn. Aber trotzdem, Saatgut ist ein Nahrungsmittel. Man könnte das essen, das ist wert. Und damit muss man auch besorgt umgehen. Und wenn wir das lesen, sagt nicht Jesus, Jesus hat nicht gesagt, der Sämann hat den Samen auf der Straße geworfen. Nein, der Samen ist auf der Straße gefallen, aus Versehen. So ist das ganz richtig. Aus Versehen ist ein bisschen auf der Straße gefallen. Aus Versehen ist ein bisschen unter den Dornen gefallen. Aus Versehen ist ein bisschen auf die steinige Terrain gefallen. Weil das Ziel, der gute Boden. Das war das Ziel. Das ist das Ziel jedes Bauers, der sät. Und was ist das Ziel eines Missionars? Muss ich vielleicht den einen oder anderen enttäuschen, aber ein großes Ziel jedes Missionars ist Gemeindebau. Natürlich gibt es viele Wege, um dahin zu kommen und gibt es verschiedene Aufgaben in dieser Arbeit, aber das Ziel ist das. Einige will sagen, nee, falsch, Rolf. Das Ziel ist, Menschen zu Jesus zu bringen. Dann sage ich, nein. Es reicht nicht. Es ist wichtig, Menschen zu Jesus zu bringen, aber nur sie zu Jesus bringen und da draußen lassen, das geht nicht. Die Menschen brauchen auch die Gemeinschaft. Die Bibel erzählt nie von Leuten, die sich bekehrt haben und dann, okay, ich bete zu Hause oder so. Nein, alle sind immer zusammengekommen, haben sich immer versammelt. Das heißt, das Ziel ist natürlich, Menschen zu Jesus zu bringen, aber dann auch eine Gemeinde zu bauen, wo die Menschen sich dann versammeln und Gemeinschaft haben, beten und loben und gelehrt werden und so. Das ist das Ziel, Gemeinde bauen. Und das Ziel vom Sämann war, auf dem guten Boden säen. Nein, das war auch nicht sein Ziel. Das Ziel eines Bauers ist viel ernten. Viel ernten. Ne? Er sät nicht aus Spaß. Ne? Lass mich ein bisschen Spaß haben, hier ein bisschen säen. Nein, er denkt, viel ernten. Viel ernten. Und darum ist auch dieses Wort von Jesus, dass einer 100, einer 60, einer 30 Ertrag Frucht gebracht hat. Ein ganz wichtiges Wort. Ganz, ganz wichtiges Wort. Jesus sagt, leider bringen vielen Christen nicht so viel Ertrag, wie sie bringen könnten. Es ist der zweite Teil dieser ganzen Geschichte. Säen ist das eine. Den richtigen Boden erwischen. Ist schon ganz wichtig. Das ist eine Botschaft für uns. Ich hatte in meinem Leben ganz viele Evangelisationserfahrungen. Ich bin schon 30 Jahre bekehrt, 20 Jahre Pastor. Ganz viele Evangelisationserfahrungen. Und ich habe sehr oft in diesen Jahrzehnten die Erfahrung gemacht, dass ich gespürt habe, dass ich die Arbeit mit bestimmten Personen verschwendete Zeit war. Vielleicht habt ihr das schon erfahren auch. Und im Laufe der Zeit habe ich angefangen zu beten, Gott, hilf mir, das zu unterscheiden. Welche sind die Menschen, die einen guten Boden sind, wo ich meine Ressourcen besser investieren kann? Ja? Ich denke, das ist eine wichtige Botschaft aus diesem Text, dass wir diesen guten Boden suchen sollen. Ist kein Problem, wenn ein bisschen Samen auch neben der Straße fällt, ist auch kein Problem. Aber, dass wir uns Gedanken machen. Oder beten, Gott gib den guten Boden, bereite die Evangelisation vor. Wenn wir evangelisieren gehen, dass wir dann auch vor der Evangelisation diese Evangelisation im Gebet erkaufen. Das erste Grund, warum der Samen nicht aufgegangen ist, die Vögel. Die Vögel ist hier ein Bild für die bösen Geister, für den Satan, für unseren Feind. Ist einfach dahin gegangen und die Leute haben das gehört. Hier geht's immer um Menschen, die das Wort Gottes gehört haben. Menschen haben das Wort Gottes gehört und dann nicht nachgedacht, nicht verstanden und der Teufel geht dahin und mit seinen Lügen und mit seinen Einflüssen vielleicht von Arbeitskollegen oder Schulkollegen oder irgendwas und macht diesen Samen kaputt. Und man sagt, ja, ich habe das und das gehört im Gottesdienst und sagt, das ist alles Blödsinn und so weiter und dann vergessen die Leute das. Kaputt machen, den Samen kaputt machen. Darum sollen wir beten vor der Evangelisation, dass Gott uns die Menschen schickt, die einen guten Boden sind. Ich wollte nur den Vers 12 ganz schnell aufgreifen. Und der Vers 12 ist, denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das weggenommen werden, was er hat. Ich möchte nur das aufgreifen, anhand vom Vers 25. Das ist schon ein anderes Gleichnis. Gleichnis vom Unkraut unter den Weizen. Vers 25. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Auf Portugiesisch und auf Englisch steht nicht das Wort Unkraut, sondern steht hier ein anderes Wort, was ich gesucht habe im Wörterbuch. Das Wort Taumellolch. Damit wird gemeint so eine Art Pflanze, so eine Pflanze, die, wenn sie klein ist, ähnlich ist wie Weizen. Nur wenn sie groß ist, wenn sie dann gewachsen ist, merkt man, oh, das ist kein Weizen. Das ist so ein Samen, der auch teilweise giftig ist. Oder wer, wenn diesen Samen isst, der hat dann Halluzinationen oder so. Und die Engel haben gefragt, sollen wir dieses Taumellolch wegmachen, als das angefangen hat zu keimen. Da hat Jesus gesagt, nee, das geht nicht, weil die alle so ähnlich sehen. Nur am Ende, wenn sie gewachsen sind, dann kann man sehen, welche wirklich, was der Weizen ist und was dieser Taumellolch ist, dieser Unkraut. Und welches ist dann der Unterschied? Weil dieser Taumellolch bringt jetzt schlechte Frucht, bringt auch Frucht, weil jeder Baum bringt Frucht, jede Pflanze bringt Frucht, hat einen Samen oder so. Aber es gibt Gutes und Schlechtes. Und der Bauer, er will Weizen ernten und nicht Taumellolch. Er will Weizen ernten. Und was will Jesus? Er will, dass wir gute Frucht bringen und nicht schlechte Frucht. Frucht, die nicht dient. Und diese zwei Gewächse sind in den Gemeinden. Weizen und Taumellolch sind in Gemeinden. Das meint Jesus mit diesem nächsten Gleichnis vom Unkraut unter den Weizen. Wir sehen nicht mit dem Augen das Herz. Aber jedes Baum ist verschieden. Einer ist Weizen, der andere ist das Schlechte. Und wir können das oft nicht unterscheiden. Und darum sagen viele, ja, das siehst du, Jesus sagt, dass in der Gemeinde auch Sünder sein dürfen, Ehebrecher und so weiter. Und denen darf man gar nichts sagen, weil Jesus hat gesagt, der Weizen und der Taumellolch, die sind zusammen. Aber dann sage ich, nein, das hat Jesus nicht damit gemeint. Weil der Punkt ist, dass diese zwei Gewächse sich ähnlich aussehen, sehr ähnlich aussehen. Und der Punkt ist, dass wahre Christen und falsche Christen sich sehr ähneln. Das ist der Punkt. Die falschen Christen, die imitieren die guten Christen. Die tun so. Sie nehmen eine Pose. Ne? Sie benehmen sich äußerlich so wie die richtigen Christen. Und dann kann man nicht unterscheiden, welche sind die richtigen oder die falschen. Aber das gibt einen Unterschied. Der Unterschied ist da, ob man Frucht bringt. Das ist die Frage, die uns beschäftigen soll. Bring ich Frucht für Jesus? Und was ist diese Frucht? Wenn wir jetzt anfangen zu theorisieren, theologisieren, dann würde ich gar nichts sagen, würde ich meine Bibel zuschlagen und würde ich gar nicht heute angekommen sein. Wenn das Ziel wäre, hier schöne Gedanken zu haben, da auf die Wolken. Nein, unsere Frage ist, was bedeutet das für meinen Alltag? Frucht bringen heißt, kann vieles, jetzt konkret ganz vieles bedeuten, aber es bedeutet immer, dass wir irgendwas für Jesus tun, dass wir handeln, dass unser Leben anders ist, dass wir Menschen positiv beeinflussen, dass wir das Evangelium weiterbringen etc. Weil Weizen ist doch Samen. Weizen ist Samen. Jeder Weizenkorn ist ein Samenkorn. Und wenn es hier gemeint, hier merkt man, dass es gemeint wird Weizen oder so oder ein Getreide. Getreidekörner sind immer Samen und Samen hier ist das Wort Gottes. Und wenn ihr sagt Frucht bringen, das heißt Samen bringen, heißt das Wort Gottes multiplizieren. Ein Same ist in der Erde gefallen und dann kamen 100 oder 60 oder 30. Das heißt Wort Gottes multiplizieren. Das ist die Frage, wird das Wort Gottes in mein Leben multipliziert oder subtrahiert? Ganz wichtige Frage. Verbreite ich das Wort Gottes oder bin ich sowas wie ein Staudamm, alles für mich behalten? Ganz wichtige Frage. Einige Male hat Jesus hier, zweimal hat Jesus das Wort verstehen benutzt. Im Vers 19, die Samen, die auf dem Weg gefallen sind, hat Jesus nachher erklärt, weil die gehört haben, aber nicht verstanden haben. Und im Vers 23, im guten Boden, waren die Menschen, die das Wort Gottes gehört haben und verstanden haben und Frucht gebracht haben. Die haben verstanden, dass das, was Jesus lehrt, auch dahin führt, dass man Frucht bringt. Okay, die haben das verstanden. Und die anderen zwei, die haben auch gehört. Jesus hat nicht gesagt, dass sie das nicht verstanden haben und hat nicht gesagt, dass sie das verstanden haben. Aber ich sage mal so, die haben es in meiner Interpretation, sie haben es nicht ganz verstanden. Sie haben nur teilweise verstanden und darum sind sie auch gekeimt, ein bisschen gewachsen, aber kamen nicht zum Ziel. Und lasst uns jetzt wieder diese Position einnehmen von Missionare im Gedanken. Wenn jemand irgendwas nicht versteht, das muss nicht dabei bleiben. Ja, als ich in Deutschland angekommen bin, dann habe ich oft nicht verstanden, was die Menschen gesagt haben. Jemand hat mir irgendwas gesagt, habe gesagt, ich habe es nicht verstanden, sag mir in anderen Worten. Ich habe manchmal das Wort, die Bedeutung eines Wortes nicht gekannt. Und dann haben die Leute dann jetzt andere Worte benutzt, um das Gleiche zu sagen. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja? Das heißt, wenn jemand irgendwas nicht versteht, muss es nicht daran bleiben. Manchmal ist nicht das Problem, dass die Menschen irgendwas nicht verstehen wollen. Aber manchmal ist auch das Problem, dass die Person, die spricht, es falsch oder es erklärt, aber wegen einem bestimmten Grund versteht die andere Person nicht. Vielleicht kennt diese Person die Worte nicht. Oder es gibt manchmal andere Gründe, warum die Menschen es nicht verstehen. Darum sollen wir auch nicht sofort sagen, ja, der will das gar nicht verstehen. Sollen wir uns selber hinterfragen, was können wir tun, um jetzt diese Barriere zu überwinden, diese Kommunikationsbarriere. Ja, weil Kommunikation, als ich ja vor ganz vielen Jahren im Gymnasium so ein Lehrer eine Stunde gegeben hat über Kommunikation. Und ja, zusammengefasst, Kommunikation hat immer einen Sender, ein Mittel und einen Empfänger. Kommunikation, sei es jetzt über Radio, Fernseher oder ganz persönlich. Es gibt immer der, die Information aussendet, das ist der Mittel, zum Beispiel die Luft zwischen uns und euch, die Luft oder auch die Lautsprecher, ne? Und die Empfänger, ihr, die hört. Immer drei Sachen. Sender, Mittel, Empfänger. Und die Probleme können entstehen in den drei Punkten. Oder der Sender sendet falsch, zum Beispiel Radio. Jeder Radiosender sendet in einer bestimmten Frequenz. Und wenn der Empfänger jetzt nicht die gleiche Frequenz hat, dann kann das nicht funktionieren. Ne? Ist ein Beispiel. Das heißt, wenn ich sende auf Deutsch, und wenn jetzt Leute sind, die jetzt kein Deutsch verstehen, dann ist das das Ursprung des Problems. Weil ich dann auf der falschen Sprache sende, sozusagen. Ne? Oder der Mittel kann auch das Problem sein, was dazwischen steht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Traktat austeile, das sehr hässlich aussieht. Und die Person nimmt das und sieht nur vom Sehen, gar nicht gelesen, schon sehen, oh, das sieht hässlich aus mit irgendwelchen Sachen da drauf oder so, oder ich weiß nicht. Ne? Dann will diese Person diesen Traktat gar nicht lesen. Ist ein Beispiel, vielleicht nicht das beste Beispiel. Fällt mir jetzt ein anderes Beispiel nicht ein, wie das Mittel manchmal das Problem sein kann. Oder wenn ich jetzt jemand eine Nachricht schicken will über Imo, das ist so eine App, ne, die heute niemand mehr hat, ne, und ich will eine Nachricht jemandem schicken und diese Person hat diese App nicht, ne, dann ist es auch ein Problem, eigentlich mein Problem, aber ich will hier ein Beispiel benutzen, um zu zeigen, was das manchmal auch dem Mittel ein Problem ist. Okay, nur dass wir uns Gedanken machen, dass die Kommunikation zwischen uns und den Menschen oft falsch läuft, nicht das Ziel erreicht. Die Menschen verstehen uns nicht wegen verschiedenen Gründen. Wir sagen, wir erklären, aber die Menschen verstehen das nicht. Und wir sollen dann nachdenken und sagen, kann ich was ändern als Missionar? Kann ich was ändern, dass die Menschen mich verstehen? Habe ich zu kompliziert gesprochen? Ne? Es gibt von der KEB, die sagen immer, man muss so predigen, dass ein Kind es auch versteht, ne? Dass die das da beibringen. Wenn ich so predige, dass ein Kind es versteht, dann bin ich auch sicher, dass alle Erwachsenen es verstanden haben. Ne? Das Gegenteil ist nicht der Fall. Wenn ich jetzt so eine ganz komplizierte Wortwahl benutze, dann werden die Kinder das nicht verstehen und vielleicht einige Erwachsene auch nicht. Das ist auch ein Kommunikationsproblem, wo einige nachher sagen, ah, die Leute wollen gar nicht verstehen, die wollen gar nicht glauben und so, aber manchmal ist der Prediger selber schuld. 3 Ursachen gab es für, weil es keine Ernte gab, für diese 3 ersten, ne? Die Vögel. Wie kann man die Vögel bekämpfen? Ne? Gebet. Kämpfen in Gebet gegen den Feind, dass Gott die Menschen schützt, unser Hörer schützt, dass der Feind das nicht wegnimmt. Das zweite Fehler oder die zweite Barriere war die Oberflächlichkeit, Emotionalismus. Diese Samen, die auf den steinigen Boden gefallen sind. Eine ganz kleine Wurzel, oberflächlich. Wie können wir die Oberflächlichkeit überwinden? Indem wir die Kosten der Jüngerschaft klar darstellen. Indem wir sagen, ist gut, dass du ein Jünger sein möchtest. Jesus streckt dir die Hand aus, Jesus liebt dich, aber du musst auf die andere Seite gucken. Das ist umsonst, aber kostet viel. Das Evangelium ist umsonst, aber kostet viel. Amen?
Amen.
Amen. Nachfolger Jesus zu sein, kostet uns viel, hat Jesus selber gesagt. Und wie können wir jetzt den Materialismus, nenne ich mal das Grund, warum diese, die unter den Dornen gefallen sind, Materialismus oder Sorgen, wie können das überwinden? Indem wir predigen über das Vertrauen an Gott und dass die Sachen vergänglich sind, dass alle diese, das, was man sieht und so, was die Augen füllt, dass alles vergänglich ist und das Geistliche, das Einzige, was ewig besteht, ist. Indem wir richtig predigen, können wir auch die Menschen entfernen von diesem Materialismus und Oberflächlichkeit und so. Ich muss enden und ich will euch nicht jetzt schockieren. Nein, ich will euch schockieren, oder? Nein, Prediger muss die Leute ein bisschen schockieren. Aber hier werde ich was sagen, was einige ein bisschen Kraft haben, machen müssen, um das zu schlucken. Ein Wort werde ich benutzen. Ich versuche das dann zu berichtigen im Nachhinein. Das Wort, ich suche das gerade, ein bisschen Spannung, Trommeln, ne? Lass uns trommeln. Ich habe es nicht gefunden, aber ich weiß es noch im Kopf. Ertragsorientierte Evangelisation. Das ist das schockierende Wort. Und ich denke, das ist die Botschaft Jesu in diesem Text. Er sagt, einer hat 100 Körner gebracht, der andere 60 Körner, der andere 30. Und ich denke nicht, dass Jesus glücklich war und gesagt, toll, ja, 160, alles egal. Ne? Der Bauer will, dass jede 100 bringt. Ne? Der Bauer möchte das. Er denkt, oh, will meine Scheune füllen nachher. Ne? Mir ist nicht egal, ob jetzt eine 30, 60 oder 100. Nein, ich will alle 100. Das war das Ziel. Und wenn es das Ziel Jesu ist, dann soll es auch unser Ziel sein, die Scheunen zu füllen. Das heißt, die Gemeinden zu füllen mit Menschen, die glauben. Mit Schafe, nicht mit Böcke. Ne? Gemeinde voller Böcke, das interessiert Gott nicht. Ne? Aber mit Menschen, die Gott fürchten, Gott suchen und dem und demütig sind. Das ist das Ziel. Wir wollen Gemeinde, die voll sind. Ja, natürlich ist das jetzt ein bisschen so schockierend. Das ist ein bisschen so, mir fehlt das Wort auf Deutsch. Ne? Ein bisschen so lästerlich, ein bisschen so nicht theologisch. Das ist das Ziel, aber das können wir nicht tun. Wir können nicht sagen, okay, wir gehen heute raus und füllen diese Gemeinde auf Biegen und Brechen und wenn wir die Menschen auch auf den Haaren ziehen müssen. Ne? Das ist nicht so, aber wir sollen uns Gedanken machen und selber unser System nachfragen und denken, die Art und Weise, wie ich evangelisiere oder wie ich arbeite oder wie ich das Evangelium verkündige, ist die beste, die, was ich am besten tun kann, um dieses Ziel zu erreichen, 100, ne? 100, das heißt, mein Leben, aus meinem Leben das Beste zu tun für Jesus. Dass wir uns Gedanken machen, jeden Tag. Was kann ich verbessern in meiner Methode? Kann ich vielleicht eine andere Methode benutzen? Habe ich jetzt das falsche Wort benutzt? Nächstes Mal, ne? Spreche ich dann anders? Und gibt es eine neuere Methode? Vielleicht, ne? Gibt es eine neue App oder so auf dem Handy, dass man mir noch besser helfen würde, mit Menschen in Kontakt zu kommen und Bibelverse schicken oder vielleicht eine andere Bibelübersetzung, die da leicht verständlicher ist oder, ne, es gibt jetzt 1000 Sachen, ich nenne nur kleine Beispiele, aber jeder von muss sich selber hinterfragen, um zu dieser Antwort kommen. Und das ist mein Ziel. Mein Ziel in mein Herz, was Gott mir auf mein Herz gelegt hat, nicht was ich selber aus meinem Kopf genommen habe. Viele Gemeinden in Deutschland sollen gegründet werden.
Amen.
Ist das auch euer Ziel?
Amen.
Wer nicht Amen gesagt hat, kann noch heute Abend Amen. Zu Hause sagen. Ja. Uns anzustrengen, dass viele Gemeinden entstehen. Ich kann keine Gemeinde bauen, aber ich kann helfen, Amen. Andere Menschen zusammen mit anderen das zu machen. Ne? Halleluja, 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 Halleluja. Ich muss noch enden mit ein Wort. Ernte. Das Wort Ernte. Alles würde unnütz sein, wenn der Weizen auf dem Feld nicht geerntet wird, sondern verfault. Ja, das wäre sehr traurig. Manchmal gehen wir laufen, meine Frau und ich, ein bisschen so um die Gegend und vor ein paar Tagen sind wir gelaufen und dann sahen wir so ein bisschen so ein paar Weizen, ne, so umgefallen, so ein bisschen so verfault, so. Dann haben wir gesagt, wie traurig, ne? Warum erntet das der Bauer nicht, ne? Das natürlich hat er seine Gründe, aber nur das zu sagen, wir waren traurig, ne? Weil das ist Nahrungsmittel, das Verfaulen da, ne? Ernte. Und was heißt Ernte? Ganz konkret für uns. Ernte heißt, dass wir zu einer nächsten Stufe gehen müssen in unser Glaubensleben. Das heißt Ernte. Dass wir im Glauben gekeimt sind, das war unsere Bekehrung. Wir sind zum Glauben gekommen und sind gewachsen und eine Zeit lang, Monate, und jetzt konkret auf die Jüngerschaft bezogen, Jahre, ich sage immer 3 Jahre, ne, ich benutze immer dieses Wort, es muss nicht genau 3 Jahre sein, aber so ungefähr, dass wir sagen, es ist eine bestimmte Zeit. Es gibt Leute, die sagen, ja, die Jüngerschaft, die dauert das Leben lang. Ich sage, nee, irgendwann muss eine Phase kommen, eine Phasewechsel kommen, ein Stühlewechsel. Der Schüler, der sitzt jahrelang hinter einem kleinen Tisch und der Lehrer, der hat einen großen Tisch und sitzt dahinter. Und irgendwann muss der Schüler zu einer anderen Seite wechseln, weil jeder Lehrer war schon mal ein Schüler und er hat die Seiten gewechselt. Und das ist die Ernte im geistlichen Leben. Wenn wir wachsen, wenn wir geistlich wachsen und zu einem Reifepunkt, um geistlich reif geworden sind, und dann kommt der Punkt, wo wir sagen, so, jetzt bin ich geistlich reif, jetzt muss ich für Jesus arbeiten. Ein Diener sein, nicht nur mit Wort, ich bin ein Diener Gottes, aber ihm dienen, das heißt arbeiten für die Gemeinde, dass die Gemeinde wächst, dass die Menschen geistlich wachsen, meine Berufung finden. Und da gibt es ganz, ganz viele, da kann ich ganz viele Lieder singen davon, ne? Es gibt viele Berufungen, aber meine Berufung finden und die auch ausüben. Nicht nur hier theoretisch, ja, ich habe einen Test gemacht, deine Berufung. Ne? So ein bekannter Pastor hat mal, so ein, als er Teenager war, so einen Test gemacht. Ne? Meine Berufung. Und dann war das Ergebnis, er hat das erzählt, später hat das erzählt, das Ergebnis, als Märtyrer zu sterben. Du kannst nichts machen für Jesus, nur sterben als Märtyrer, du kannst gar nichts anderes, du bist unnütz. Ne? Und dann hat er geschrieben, ich habe nur entdeckt, dass ich eine Berufung hatte zu predigen, als ich angefangen habe zu predigen, hat er unten geschrieben. Ne? Vorher haben alle gesagt, du wirst nie was sein, ne? Nur als er angefangen hat. Und so sagt der Teufel, du kannst nicht predigen, du kannst nicht predigen, du weißt nicht predigen, du bist nichts, du bist dumm, du bist das, und der Teufel sagt das. Aber nur wenn wir anfangen, wenn wir sagen, wenn wir spüren, dass Gott uns beruft in unserem Geist und wir anfangen, das zu tun, ne? Epheser 4,16, im Maße seiner Leistungsfähigkeit. Am Anfang können wir nur wenig, wenn wir frisch bekehrt sind oder vor 3 Jahren bekehrt sind. Und dann wäre auch absurd, dass wir denken, ja, ich will noch heute ein bekannter Prediger sein. Das wäre absurd, ne? Wäre absurd. Weil so funktionieren die Sachen nicht. Ein Kind muss wachsen, muss lernen, muss zur Schule gehen und so geistlich auch müssen wir wachsen, müssen wir üben, müssen wir aber immer in Bewegung bleiben. Wenn jetzt ein Kind sich nicht mehr bewegen kann, dann ist sie krank. Und wenn Menschen geistlich stehen bleiben, wenn sie ihre Gaben nicht ausüben, dann haben sie ein geistliches Problem, eine geistliche Krankheit. Und das heißt Ernte. Wenn du reif bist, warte nicht, werde nicht faul. Es gibt viele Christen, die jetzt faul sind auf ihren Stühlen. Die sitzen da ganz faul und mit den gekreuzten Armen sagen, dieser Satz war falsch, dass der Pastor gepredigt hat und dieses Ne? Diese Fahne hängt schief und diese Gitarre ist nicht gestimmt oder das und das. Ne? Sitzen da, ne? Faul auf dem Stuhl. Nein, wenn wir reif sind, dann heißt es geerntet werden. Zum nächsten Schritt kommen. Wie Jesus, als er die Jünger gerufen hat, hat er gesagt, er hat die Jünger gerufen, weil sie Apostel werden sein. Sie hat die Jünger gerufen als Apostel. Sie hat, als Jesus, wenn Jesus uns ruft, ruft er uns nicht einfach hinter ihm zu laufen, 50 Jahre lang hinter ihm zu laufen mit dem Blick nach unten. Nein, er ruft uns, weil er von uns was machen will. Seine Diener. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke für eure große Geduld. Halleluja.